Hedgefondsmanager Ray Dalio sagt den USA eine Finanzkrise voraus. Das titelte der Spiegel in einem Beitrag am 2.9.2025. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir darüber sprechen, warum Warnungen von Star-Investoren, von Privatanlegern und aus meiner Sicht teilweise auch von professionellen Anlegern völlig falsch eingeschätzt werden. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung-Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014, also mittlerweile seit über einem Jahrzehnt und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag, auch wenn es den Podcast mal nicht geben sollte. Der Newsletter, der kommt auf jeden Fall am Sonntag und da erwarten dich weitere Themen, die dich unterstützen bei deiner erfolgreichen Geldanlage in Eigenregie, gerade in turbulenten Zeiten wie im März 2020. Oder auch 2022 oder auch im April 2025, da ordne ich das Ganze für dich ein am Sonntag, ohne jede Panikmache und vor allem chancenorientiert. Dann ist es so, dass ich immer wieder auch einzelne Bereiche vorstelle, die ich für interessant erachte. Und in der Vergangenheit habe ich auch schon ganz konkrete Einblicke in mein privates Portfolio gegeben. Das kam von der Community exzellent an. Deswegen werde ich eine weitere Position mit ganz konkreten Zahlen aus meinem privaten Portfolio besprechen, und zwar am Sonntag, den 31.05. Das ist ein Titel, das ist eine Position mit sehr speziellen Charakteristika aus meiner Sicht, mit einem sehr interessanten Chance-Risiko-Verhältnis, auch auf Basis der aktuellen Bewertung. Und bei dieser Position ist es zum Beispiel so, dass ich dort ca. 50.000 Euro Dividende pro Jahr erhalte, nur von dieser einzelnen Position, nur von dieser einzelnen Aktie. Aber natürlich zählt für mich die Gesamtrendite. Nur die Dividende, das bringt überhaupt nichts, es zählt immer die Gesamtrendite und da erwarte ich langfristig dann in der Kombination der Dividende, die absolut sicher ist, plus mit den Kurssteigerungen, die ich langfristig erwarte, da erwarte ich insgesamt dann eine interessante Rendite. Und diesen Investment Case, was da meine Überlegungen sind, wie ich sowas anpacke, das besprechen wir am Sonntag, den 31.05. Und wenn du sagst, ja, das interessiert dich, dann geh gerne jetzt auf geldbildung.de und trage dich für dieses sonntägliche Format von Geldbildung ein. Das Ganze ist für dich vollkommen kostenfrei. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema, warum Warnungen von Star-Investoren wie zum Beispiel Ray Dalio, von Privatanlegern und teilweise auch von professionellen Anlegern aus meiner Sicht völlig falsch eingeschätzt werden. Wenn wir uns mal anschauen, einen Beitrag im Spiegel, und zwar vom 2.9.25, das ist ja auch ein Format, wo dann viele Privatanleger erreicht, logischerweise im deutschsprachigen Raum, und da hat der Spiegel folgendes getitelt, Zitat Anfang, Hedgefondsmanager Ray Dalio sagt den USA eine Finanzkrise voraus, Zitat Ende, und dann wird weiter Folgendes von ihm zitiert in diesem Artikel, Zitat Anfang, die großen Exzesse, die nun als Folge des neuen Haushaltsplans prognostiziert werden, werden wahrscheinlich in relativ naher Zukunft zu einem schuldenbedingten Herzinfarkt führen. Ich würde sagen, in 3 Jahren, plus minus 1 oder 2 Jahre, Zitat Ende. Das ist dort ein Beitrag gewesen am 2.9.25. Und jetzt kannst du einfach mal selber überlegen als Privatanleger oder jetzt, wo du den Podcast hörst, was macht es mit dir? Also, was macht es mit dir, wenn du jetzt liest, okay, ein bekannter Hedgefondsmanager und ich habe auch schon Beiträge über Inhalte und Äußerungen von Ray Dalio in den letzten 12 Jahren gemacht. Aber was macht es mit dir, wenn hier ein bekannter Anleger, der den größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater Associates, aufgebaut hat, wenn der jetzt sagt, dass eine Finanzkrise kommen wird? Also was macht es mit dir? Würdest du dann sagen, dann bist du jetzt irgendwie eher ein bisschen pessimistischer oder was verändert es mit dir? Das war jetzt mal ein Beispiel und nachher schauen wir uns an, warum aus meiner Sicht diese Beiträge in den Medien, vor allem wenn die in den reichweitenstarken Medien dann auftauchen und oft lesen ja auch Personen nur die Überschrift oder es fehlt auch im Beitrag dann Kontext, warum dann die Schlussfolgerungen oft völlig falsch sind. Oder wenn wir noch eins weitergehen, mal zurück ins Jahr 2022, da hatte zum Beispiel das Manager-Magazin geschrieben, Zitat Anfang, Star-Investor Ray Dalio wettet Milliarden auf fallende Europabörsen. Und dann heißt es weiter, Ray Dalio blickt pessimistisch in die Zukunft. Der Gründer eines der größten Hedgefonds der Welt wettet sagenhafte 6,7 Milliarden Dollar auf fallende Kurse in Europa. Betroffen sind auch 7 deutsche Unternehmen, Zitat Ende. Damals stand der DAX, also 2022, Du erinnerst dich, das war hier eine Energiekrise in Europa. Da war generell europäische Aktien, da war das Sentiment auf einem absoluten Tiefstand. Damals stand der DAX bei 14.500 Punkte. Und heute, jetzt im Mai 26, also lediglich 4 Jahre später, steht der DAX nicht ganz beim Doppelten, aber bei ungefähr 25.000 Punkte. Und der DAX ist ja ein Performance-Index, also inklusive Dividenden ist dann diese Betrachtung. Aber auch das ist ja eine phänomenale Rendite von dem Zeitpunkt, wo dieser Beitrag erschienen ist. Und wenn du jetzt diesen Beitrag dir anschaust, was macht der mit dir? Wenn du das liest, Star Investor wettet Milliarden auf fallende Europabörsen, hätte das damals mit dir jetzt dann das ausgelöst, dass du sagst, ja super, jetzt muss ich mich sofort einloggen im Depot und europäische Aktien kaufen, wenn jetzt hier im Prinzip jemand, der das ja seit Jahrzehnten macht, dagegen wettet? Also mit größter Wahrscheinlichkeit hättest du das ja nicht gesagt, sondern du hättest vielleicht gesagt, ja, da könnte was dran sein. Ich meine, es gab ja auch die riesigen Probleme 2022, wenn man sich da nur den Erdgaspreis da mal angeschaut hat, TTF, der hatte über 1000% zugelegt gegenüber dem vorhergehenden Jahrzehnt kurzzeitig. Das war ja so im August, so um den Dreh rum, wo der Höhepunkt erreicht wurde. Also das macht dann schon etwas mit einem logischerweise, weil das ist ja ein professioneller Anleger. Oder wenn wir nochmal weiter zurückgehen, Anfang 2020, Januar 2020, da hatte ich auch mal einen Podcast dazu gemacht, da hatte Ray Dalio gesagt, Cash is Trash, das war auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, und hatte dafür ein global diversifiziertes Portfolio plädiert. Wenige Wochen später kam ja dann der Corona-Crash, wo dann auch ein Index wie der S&P 500 um über 30% gefallen ist. Also das war dann kurz danach im Endeffekt. Langfristig ist die Aussage ja gar nicht falsch, also Cash ist Trash, auf Jahrzehnte stimmt es definitiv. Also wenn du Geld im Garten vergräbst, ist es eigentlich egal, welche Währung. Wenn dann irgendwann deine Kinder oder Enkel das ausgraben, dann wird man damit nicht mehr so viel machen können, wenn du jetzt auf 50 Jahre oder länger denkst. Das gilt für alle Währungen, das gilt sogar auch für den Schweizer Franken. Wenn wir noch weiter zurückgehen, Handelsblatt, das war am 20.09.2018, da schreibt das Handelsblatt folgendes, Zitat Anfang, eine Situation wie 1937. Ray Dalio sieht nächste große Finanzkrise kommen. Die Hedgefonds-Ikone sieht an den Märkten Parallelen zur großen Rezession. Er warnt vor der nächsten Krise innerhalb der nächsten 2 Jahre. Sie werde schlimmer als 2008, Zitat Ende. Zu dem Tag stand der S&P 500, also am 20.09.2018, da stand der S&P 500 in der Größenordnung von 2.900 Punkten. Heute, einige Jahre später, 8 Jahre später, steht der S&P 500 bei ungefähr 7.400 Punkten. Und das ist ja ohne Dividenden, also inklusive Dividenden noch viel höher. Und auch wenn jetzt die größte Finanzkrise kommen würde, dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig mit der Berücksichtigung der Dividenden, dass man diesen Stand von damals nochmal unterschreiten würde. Ausschließen kann man nie was, aber es ist jetzt eher nicht so wahrscheinlich. Und ganz offensichtlich war das natürlich vom Timing, außer man würde jetzt dann 2020 diesen Blitzbärenmarkt von Corona dann als Thema heranziehen. Aber wenn man einfach gehalten hätte, hätte man das Kapital vervielfacht oder auf jeden Fall mal mehr als verdoppelt beim Index. Und das sind jetzt mal einige Beiträge, wo immer, wenn man jetzt die Überschrift liest, also sagt Finanzkrise voraus, wettet auf fallende Europabörsen, Cash ist Trash oder die nächste Finanzkrise kommt. Also das macht ja was mit Privatanlegern. Und jetzt möchte ich mit dir mal darüber sprechen, warum Warnungen, und das hat gar nichts mit Ray Dalio zu tun, den ich ja schätze, wo ich auch Beiträge lese, aber das hängt damit zusammen, wie das zu interpretieren ist oder was der Kontext ist und was du dann direkt daraus ableiten kannst. Also aus meiner Sicht werden eben Warnungen von Star-Investoren, von Privatanlegern völlig falsch eingeschätzt. Und der erste Punkt ist, dass jetzt Privatanleger den Titel lesen, zum Beispiel eben Ray Dalio sagt den USA eine Finanzkrise voraus, vielleicht auch noch den Artikel mit vielen korrekten Beschreibungen der Probleme, weil die Probleme gibt's ja immer. Also es gibt keinen Zeitpunkt, wo du nicht unglaublich viele Probleme hast. Also ganz generell, wenn du dich auf die Probleme konzentrierst, wirst du immer genügend Probleme finden, warum du nicht investieren solltest oder warum du irgendeine andere Lebensentscheidung nicht treffen solltest. Also es gibt nie eine Zeit, wo das völlig klar ist, wo man sagt, also jetzt ist die beste Zeit, jetzt ist alles sicher und garantiert. Das widerspricht ja der Natur, weil es geht ja bei allen Entscheidungen an der Börse, aber auch sonst geht es ja immer auch um die Zukunft. Wie wird sich in Zukunft das entwickeln? Und das wissen wir ja nie hundertprozentig. Und es gibt immer auch Argumente, die dagegen sprechen. Es gibt immer Argumente gegen die Auswanderung. Es gibt Argumente gegen alle Themen. Also ist es erstmal natürlich etwas, wenn du jetzt plausible Argumente liest, warum es sehr schwierig ist, muss man sich immer nochmal erinnern, das wirst du immer generell finden. Aber wenn jetzt Anleger diesen Artikel lesen, eben mit diesen ganzen Beschreibungen, die ja korrekt sind, dann leiten Anleger tendenziell vielleicht zum Beispiel ab, dass es am besten ist, ja jetzt sogar zu verkaufen, weil es schreibt jemand, der es wissen muss. Und Finanzkrise impliziert ja auch, dass die Kurse wahrscheinlich dann stark fallen, vielleicht so wie 2008. Und vielleicht sogar, dass es sinnvoll sein kann, den Markt zu shorten. Das ist ja vielleicht etwas, wo man sagen kann, wo doch auch Privatanleger dann die Tendenz haben, in diese Richtung zu denken. Hier ist halt das Problem oder den Kontext, den man haben muss, was jemand wie Ray Dalio dann tatsächlich macht in seinem Portfolio. Das kann von dieser Interpretation, die ich jetzt gegeben habe, vollkommen abweichen. Weil natürlich jeder erfolgreiche Anleger, jeder Star-Investor, jeder Anleger, der 15% oder mehr pro Jahr über lange Zeiträume hat, jeder Anleger weiß natürlich, dass die Vorhersage einer Krise, auch wenn ich alle Argumente noch so plausibel vorfinde, dass die Vorhersage einer Krise unglaublich schwer timbar ist und dass man demütig sein muss, dass wenige Tage entscheidend sind, dass was teuer ist, noch viel teurer werden kann. Das weiß natürlich jeder professionelle Anleger, der wirklich langfristig erfolgreich ist. Das weiß auch Ray Dalio selbstverständlich. Und deswegen bedeutet es nicht, was berichtet wird in den Artikeln, dass das sich dann auch transportiert in die direkten Handlungen, zumindest nicht unbedingt in dem Ausmaß, was vielleicht Privatanleger dann vermuten würden. Man kann auch nicht investiert sein. Und wenn jemand sehr viel Kapital hat, wenn jemand Millionen hat oder sogar Milliarden, dann bist du ja immer in irgendwas investiert. Also in was willst du jetzt investiert sein? Willst du jetzt nur in Staatsanleihen investiert sein, nur in Gold investiert sein, nur in Silber? Also in was willst du investiert sein? Du bist immer in irgendwas investiert. Und natürlich, wenn eine schwere Krise kommt, dann fallen in der Regel die Bewertungen von fast allen Assets. Also wenn jetzt jemand, der so vermögend ist wie Ray Dalio, der würde immer natürlich auch mit einer großen Wahrscheinlichkeit halt auch in den USA investiert sein, weil es ja ein Stück weit absurd wäre, wenn man dort sich als Anleger mit diesem Vermögen dann komplett zurückzieht, weil man ja irgendwo investiert sein muss. Also in was will man investiert sein? Sicherlich auch nicht zu 100% in Gold. Auch das kann ja deutlich fallen. Also irgendwie werden Aktien weiter eine Rolle spielen. Also wenn Privatanleger dann ableiten, zum Beispiel, okay, Finanzkrise, raus aus dem S&P, raus aus dem MSCI World, raus aus amerikanischen Aktien, das ist überhaupt nicht unbedingt das, was dann real Anleger machen, die dann ganz andere Entscheidungen etwaig treffen. Bei Ray Dalio ist es zum Beispiel so, dass der sich von dem Hedgefonds zurückgezogen hat, gemäß medialer Berichte hat er auch seine Anteile verkauft, aber zumindest gemäß medialer Berichterstattung bleibt er auch noch ein signifikanter Investor in den Strategien von Bridgewater, also von dem Hedgefonds, den er gegründet hat. Die haben natürlich mehrere Strategien, aber wenn man sich das meldepflichtige Portfolio zum Beispiel anschaut, Meldedatum 31.03., dann ist die größte Position der S&P 500 ETF, dann kommt an der zweiten Position kommt ein Software ETF, dann kommt Amazon, Nvidia, Alphabet, Broadcom, also alles amerikanische Aktien. Natürlich kann man sagen, das ist ja jetzt schon wieder ein Jahr später, aber du wirst auch jetzt wahrscheinlich wieder Beiträge finden. Also es ist der erste wichtige Punkt, das, wie die Beiträge dargestellt sind oder was berichtet wird, das bedeutet nicht, dass dann danach auch wirklich voll gehandelt wird im Sinne einer binären Entscheidung. Also gar keine USA oder voll USA, das ist keine Entscheidung, die man dann so daraus ableiten kann, gegenüber dem, was Privatanleger vielleicht machen würden. Dann der zweite Punkt ist, Anleger vergessen oft auch die Relation. Also wenn jetzt in den Medien berichtet wird, auf Basis von Meldungen, dass eben Short-Positionen offengelegt werden, wenn dann berichtet wird, Ray Dalio wettet Milliarden auf fallende Europabörsen, was 2022 ja der Fall war, wo dann das Manager-Magazin eben schreibt, sagenhafte 6,7 Milliarden Dollar, eine absolute Summe, die sagt ja gar nichts aus. Das ist immer die Frage, in Relation zu was? Also in Relation zu was sind diese 6,7 Milliarden? Also welchen Anteil macht das aus? Gegebenenfalls ist er netto sogar long gewesen. Vielleicht haben sie halt diese Short-Position eröffnet, um im Prinzip das Long-Exposure ein bisschen abzusichern. Also das kann man gar nicht unbedingt ableiten, dass das jetzt so eine starke Conviction im Prinzip ist, dass die Kurse fallen, weil es die Frage ist eben, welcher Anteil, was wird sonst gemacht, das ist ganz, ganz wichtig. Und das siehst du auch bei anderen Meldungen. Also zum Beispiel aktuell jetzt im Mai 26, Berkshire Hathaway, geht es auch viel um den Rekord-Cash-Stand. Und natürlich absolut haben die aktuell so viel Liquidität wie noch nie. Aber du könntest genauso auch sagen, die Gesellschaft ist zu über 60% weiterhin in Produktivvermögen, in Aktien investiert. Weil das ist die Aktienquote. Also auch wenn die 400 Milliarden Dollar in der Größenordnung Cash haben, Berkshire Hathaway, und das wird berichtet, dann würden Anleger jetzt zum Beispiel, normaler Anleger würde jetzt dann sagen, ja okay, die wissen das, die wissen, da kommt ein Crash, die bereiten sich auf einen Crash vor, ich verkaufe jetzt alles. Du könntest genauso auch berichten, die Aktienquote liegt trotz Allzeithochs bei über 60%, weil sie natürlich das meldepflichtige Portfolio haben im Sinne der börsengehandelten amerikanischen Aktien, aber auch das ganze private Portfolio. Wenn du dir die Bilanz anschaust und dort mal die Cashquote beziehst, dann bist du halt letztlich auch nur bei einer Cashquote von 30-40% in der Größenordnung in Bezug jetzt zum gesamten Investitionsvolumen, wo eben auch private Beteiligungen dabei sind. Also das ist immer die Frage, welche Relation und was kannst du ableiten? Dann natürlich auch, dass das alles vergangenheitsorientierte Meldungen sind. Also die ganzen Meldungen, das ist vergangenheitsorientiert. Auch Interviews, das ist alles Vergangenheit. Also auch wenn jemand sagt, gab es zum Beispiel auch Interviews von Paul Tudor Jones, er sagt etwas, das kann am nächsten Tag, das kann, wenn er das Studio verlässt, kann er das schon wieder anders sehen. Also neben dem, dass man sich die Frage stellen muss, welcher Anteil, wie relevant ist es überhaupt, können natürlich auch Star-Investoren ihre Meinung sofort ändern. Die gehen zur Tür raus und haben eine andere Meinung. Am nächsten Tag eine andere Meinung, in einer Woche eine andere Meinung. Also das ist auch etwas, was natürlich nicht statisch ist. Jetzt gibt es natürlich manche Anleger, die da etwas ruhiger unterwegs sind, andere ändern ihre Meinung vielleicht schneller, weil sie einen anderen Ansatz haben, wie zum Beispiel Paul Tudor Jones. Also das ist halt auch etwas, was dann ein bisschen unterschätzt wird, wie schnell die Meinung geändert werden kann und dass eben Filings immer vergangenheitsbezogen sind. Der nächste Punkt ist, wenn du jetzt Star-Investoren hast, dann sind die in der Regel logischerweise per Definition älter, weil sie einen längeren Track-Record haben. Also sie müssen ja irgendwo dann schon älter sein und können nicht mehr Anfang 20 sein. Und oft werden Menschen natürlich ganz normal, ganz automatisch, das liegt ja auch in der Psychologie von uns, da werden wir gegen Ende unserer Karriere, gegen Ende, also wenn wir in der zweiten Lebenshälfte sind oder in der dritten Lebenshälfte, da werden wir eher risikoaverser im Schnitt. Gibt immer andere Ausnahmen, aber im Schnitt, weil wir ja mehr verlieren können. Und natürlich, wenn jetzt jemand einen ganz langen Track-Record hat, wenn jemand eine Persönlichkeit ist, da kannst du dir die Frage stellen, wo kann ich jetzt mehr verlieren? Wenn ich jetzt zum Beispiel, wo die Börsen ja sehr gut gelaufen sind, aber schon ganz lange, wenn ich da sagen würde, jetzt ist der Zeitpunkt, voll zu investieren, was kann ich dann gewinnen? Ich kann dann gewinnen, es läuft weiter gut und ich stehe gut da. Aber was passiert denn, wenn wir jetzt wirklich einen Bärenmarkt bekommen? Was passiert denn, wenn wir eine Finanzkrise bekommen? Also da habe ich ja von dem Verhältnis der Reputation, das ist ja völlig ungleich. Weil wenn ein Bärenmarkt kommt und ich vorher mich sehr euphorisch geäußert habe, dann stehe ich ja völlig schlecht da, wäre negativ für die Reputation. Und in dem ersten Fall, wenn man sagt, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dann kann man ja auch nichts gewinnen, wenn man gar kein Vehikel mehr hat, wo Anleger Geld investieren können. Und da kann man auch davon ausgehen, dass natürlich so eine Person wie Ray Dalio, der ist ja jetzt auch nicht unterwegs, um noch Geld zu verdienen und ist ja auch bei Bridgewater gar nicht mehr dabei, aktiv in der Form. Also wenn Anleger älter sind, werden sie tendenziell risikoaverser, damit sie auch eben, also weil das auch ein bisschen Karriere-Risiko-Reputationsmanagement ist. der Vorteil, vorsichtig zu sein, der überwiegt oft, wenn wir am Ende der Karriere sind und sehr viel zu verlieren haben, im Sinne der Reputation zum Beispiel. Die Frage ist also auch, ob das deine heutige Lebenssituation ist. Ist es eine sinnvolle Orientierung? Weil die Personen, die sind ja nicht so vermögend geworden, weil sie in jüngeren Jahren, wo sie 30, 40, 35, also 45 waren oder 50, die sind ja nicht so vermögend geworden, weil sie da sich nur auf die Risiken konzentriert haben, sondern sie sind so vermögend geworden, weil sie sich auf die Chancen konzentriert haben. Also musst du auch überlegen, in welcher Lebensphase bist du. Natürlich, wenn du jetzt auch schon in einer anderen Lebensphase bist, wo du jetzt keine so großen Risiken mehr eingehen möchtest, dann ergibt sich das ja ganz automatisch. Da brauchst du dann auch keine Warnung von berühmten Anlegern. Also das ist halt aus meiner Sicht ganz wichtig. Ist zum Beispiel auch sowas wie, wenn du Berkshire Hathaway nimmst. Natürlich sind mit zunehmendem Alter, mit zunehmendem Volumen, sind Warren Buffett und Charlie Munger sicherlich risikoaverse geworden. Das haben die ab und zu auch gesagt auf den Hauptversammlungen, dass natürlich manche Anleger seit Jahrzehnten dabei sind, die haben ihr gesamtes Vermögen in Berkshire Hathaway. Da können die ja mehr verlieren, wenn sie jetzt sagen, sie gehen wahnsinnig offensiv vor. Also da können sie viel mehr verlieren. Es ist viel wichtiger dann, dass man in jeder Marktphase, egal was passiert, dass man dann relativ gesehen noch gut dasteht. Weil die Verantwortung auch größer ist. Hatten die auch gesagt in der Vergangenheit, dass sie, wenn sie nur Geld für sich selber anlegen würden, dass sie das dann anders machen würden, dass sie viel offensiver anlegen würden, konzentrierter investieren würden. Also die Frage ist also auch, wenn du diese Warnungen liest, behalte im Hinterkopf, oft geht es da ein bisschen auch um Reputationsmanagement, Chance, Risiko von, ich warne eher, bin eher vorsichtig gegenüber, ich äußere mich extrem positiv, da können die ja gar nichts gewinnen im Endeffekt. Deswegen würdest du wahrscheinlich, das wäre jetzt meine Vermutung, von jemandem wie Ray Dalio, weiß ich nicht, ob man da nochmal was Positives hören würde jetzt in den Medien. Das ist aber auch ja immer nur ein Fragment. Also es gibt ja irgendwie ein Interview, 10 Minuten oder irgendein Beitrag und das wird dann transportiert weltweit, auch im deutschsprachigen Raum, wenn Medien das für relevant erachten. Das ist ja auch nur ein Fragment in die Denkweise. Es kann ja auch sein, dass der noch ganz andere Sichtweisen hat. Also muss man auch immer aufpassen, weil es ja nur ein Ausschnitt ist. Es ist ein Ausschnitt und das ist jetzt nicht die ganze Persönlichkeit, die ganze Einschätzung etc. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, dass wenn du jetzt Beiträge von Star-Investoren liest, dass jetzt nicht alle Star-Investoren, da beziehe ich mich jetzt nicht auf Ray Dalio, dass nicht alle Star-Investoren sind unbedingt langfristig erfolgreiche Investoren. Asset Management ist vor allem auch Marketing. Also wenn du dir die Performance von vielen Hedgefonds ansiehst, dann ist die ja langfristig gar nicht so erfolgreich. Viele müssen irgendwann auch schließen. Also auch da muss man vorsichtig sein, wenn jetzt jemand mediale Aufmerksamkeit bekommt, bedeutet das nicht, dass das unbedingt jetzt auch so ein erfolgreicher Anleger ist. Weil es einfach zwei verschiedene Sachen sind. Das eine ist eher Selbstvermarktung, dass die Fähigkeit vorhanden ist, Assets zu akkumulieren. Das ist nicht unbedingt das Gleiche, wie Assets erfolgreich anzulegen. Es ist sogar anders, weil irgendwann, wenn das verwaltete Vermögen zu groß wird, dann gehen die Renditen ja auch stark runter. Also musstest du als erfolgreicher Anleger irgendwann bei der Vermarktung das auch einstellen im Endeffekt, weil du sonst irgendwann deinen eigenen Erfolg behinderst. Außer natürlich jemand sagt halt, die Strategie ist halt eher, dass man halt möglichst viele Assets an einem Management akkumuliert und darüber wird man halt dann reich. Das ist ja auch eine Strategie oder so sind ja auch viele dann reich geworden, weil es halt einfach ein Geschäftsmodell ist. Und deswegen ist auch die Frage, ist es so relevant, die Einschätzung, die dann gegeben wird im einzelnen Fall? Kann sein, kann auch nicht sein. Es ist ja auch gar nicht immer transparent. Kann auch, also vom Track-Record kann sein, es ist mal für einige Jahre erfolgreich gewesen, kann sein, schon lange nicht, kann sein, jemand hat eine Krise mal richtig erkannt, auf die Finanzkrise gesetzt, auf den Zusammenbruch gesetzt und dann lebt man davon noch 20, 30 Jahre, dass man immer das Gleiche wieder im Prinzip erzählt oder dass das immer der Ankerpunkt medial ist, dass das die Person ist, die damals das vorhergesehen hat, weil Medien natürlich das auch dann einfach verwenden, wenn sie sehen, dass da ein Interesse da ist. Ist auch ganz wichtig, letztlich, die Medien leben halt davon, dass es Leute anklicken und anschauen. Also wenn Leute nach vorne gehoben werden oder wenn du Beiträge zum Beispiel hast, irgendwelche Interviews in den USA, die dann in Deutschland aufgegriffen werden, dann ist das natürlich der Fall, weil Medien sehen, dass das jemand interessiert. Also wenn die dann schreiben, Star Investor wettet Milliarden auf fallende Europabörsen, ich meine, die greifen dieses Filing auf, weil sie es für relevant erachten. Das hängt aber auch stark damit zusammen, weil es halt Leute anklicken. Also weil natürlich die unter dem Druck auch sind, Geld zu verdienen. Druck der Aufmerksamkeit. Und andere Meldungen werden vielleicht gar nicht so ins Schaufenster gesetzt, weil das keiner anklicken würde. Also das ist halt ganz wichtig, dass Medien auch das dann berichten an Themen, an Einschätzungen, die Klicks generieren, die Themen. Aber das bedeutet nicht, dass du daraus irgendwas ableiten kannst im Endeffekt. Und Charlie Munger hat mal zum Thema Asset Management etwas Wunderbares gesagt auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Und zwar hat Charlie Munger einmal Folgendes gesagt, Zitat Anfang: Ich kenne da einen Kerl, der ist extrem intelligent und ein sehr fähiger Investor. Ich fragte ihn, welche Renditen versprichst du deinen institutionellen Kunden? Er sagte 20%. Ich konnte es nicht glauben, denn er weiß, dass das unmöglich ist. Aber er sagte, Charlie, wenn ich Ihnen eine niedrigere Zahl nennen würde, würden Sie mir kein Geld zum Investieren geben. Zitat Ende. Also auch da das Beispiel mit den Renditen, das begeistert dann. Das ist halt dann Marketing im Endeffekt. Für mich persönlich, das hat jetzt nichts mit der heutigen Podcast-Folge großartig zu tun, aber ist zum Beispiel dieser Renditeausblick, dass man sagt, ich erwarte die und die Rendite. Also im Sinne von einem einzelnen Jahr. Das macht bei Aktien überhaupt keinen Sinn letztlich. Aber trotzdem operieren damit natürlich fast alle oder viele, weil Leute das halt hören wollen. Und das ist halt so ein bisschen die Geschichte. Also nicht alle bekannte Investoren sind langfristig erfolgreiche Investoren. Und das waren jetzt mal einige Aspekte, warum es natürlich interessant ist, die Beiträge zu lesen und auch zu überlegen, wie sind die Argumente. Aber was leitest du daraus ganz konkret ab im Sinne von einer Anpassung von deinem Portfolio? Das kann nochmal was völlig anderes sein. Und da wäre ich eher zurückhaltend. Und da ist es eben eher so aus meiner Sicht, dass da private Anleger, teilweise auch professionelle Anleger, das völlig falsch einschätzen, weil da eben ein Stück weit der Hintergrund nicht beachtet wird. Und ich habe heute versucht, den Hintergrund, den ich sehe, also den Hintergrund aus meiner Sicht, den ein Stück weit mit diesen Punkten darzustellen. Und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute beende ich die Folge mit einem Zitat von Geldbildung. Unabhängigkeit im Denken und eine stoische Ruhe bei der Verwaltung des Kapitals sind entscheidend, wenn du langfristig erfolgreich sein möchtest.